this world, been expensive for a day. Just a big dog, yeah. My Kindle came in a backyard. My barbarian life took though. Willkommen beim Hip-Hop Tuesday. An den Mikros für euch sind Clara Schulz und Vincent Müller. Und nach langer Sendepause sind wir auch schon wieder für euch da.
Bonn FM Spezial. Hip-Hop Tuesday.
Ich stehe hier gerade noch allein im Studio wegen natürlich Corona. Wir können es wahrscheinlich alle schon nicht mehr hören. Aber ich sehe meinen Komo momentan auch nur über Skype. Vor allem, weil heute eine echt sehr, sehr wichtige Sendung für uns ist, aufgrund der aktuellen Situation. Die Black Lives Matter Bewegung bekommt nämlich endlich die überfällige Aufmerksamkeit, die sie lange nicht bekommen hat. Und das nicht nur auf der Straße, sondern eben auch auf Social Media und vor allem im Hip-Hop. Und damit fangen wir auch direkt an, und zwar mit Tribute von Papoose. Er rappt das ganze Alphabet durch und zu jedem Buchstaben erzählt er die Geschichte eines schwarzen Opfers von Polizeigewalt.
Aber auch immer wieder feststellen, dass Polizisten selbst mitunter wie Hooligans.
Gewalttätige Übergriffe von Seiten der Polizei gegen POC sind allgegenwärtig und in unserer Sendung heute auch Thema. Seit dem Tod von George Floyd ist das auch überall medial vertreten, zu Recht. Und egal welches Medium, ob jetzt Insta, Facebook, Twitter oder Nachrichten, man bekommt es mit.
Und ein Problem, mit dem das zusammenhängt, das ist Racial Profiling. Die offizielle Definition von diesem Begriff ist: Racial or ethnic profiling is the act of suspecting or targeting a person on the basis of assumed characteristics or behavioral of a racial or ethnic group. Das heißt also, Polizisten gehen gezielt gegen BIPOC nur wegen ihres Aussehens vor und haben oft auch gar keinen direkten Tatverdacht.
Racial Profiling ist halt wirklich was vorkommt, aber es verstößt deutlich gegen die Menschenrechte, ist auch durch das Grundgesetz eigentlich verboten. Amerikanische Hip-Hop hat das Thema schon ganz aufgegriffen. Es wird immer wieder thematisiert. Aber, und das darf man nicht unterschlagen, auch Deutschland hat ein Rassismusproblem und somit auch definitiv ein Problem mit Racial Profiling. Also finde ich, es ist Zeit, sich auch mit, also auch Zeit für Deutschrapper, sich endlich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, ich denke da auch zum Beispiel jetzt so ganz konkret an OG Kimos 216. Also er beschreibt da ja auch seine eigenen Erfahrungen als schwarzer Rapper.
Genau, und der Song ist halt eigentlich schon vor 9 Monaten erschienen, also schon ein bisschen her. Wer passt denn jetzt auch trotzdem ein bisschen in Yale?
Ich bin gepolt, um bei Sirenenlicht zu bangen, also red nicht, wenn du nicht verstehst, weswegen ich so handel, Nigga. Deshalb schrei ich auch weiterhin, fick die 110 nicht. Bin ein junger König, was weißt du von Polizeikontrollen, wenn ein junger Nigga spät im Dunkeln unterwegs ist und allein dein Hautton ist Grund genug, nicht lang rumzureden.
Na klar, hab ich nichts dabei. Verhalte mich nicht mal ein bisschen verdächtig, egal die Hautfarbe reicht. Wow, fuck Cops, ja zumindest die meisten. Wer sind die Schwarzen, nicht die Weißen? No joke, also darf das nicht bleiben. Yeah. So viele Brüder müssen schon leben.
Deutschrap ist ja ein junges Medium mit vielen, vielen Hörern. Eigentlich das bekannte Genre Deutschlands. Und ich finde es super wichtig, mit solchen Tracks halt Aufmerksamkeit zu schaffen, dass Rassismus und Racial Profiling bestimmten auch in Deutschland ein Problem ist.
Aufmerksamkeit schaffen ist auch, glaube ich, der erste Schritt, um einfach zu realisieren, dass auch Deutschland sein Rassismusproblem hat. Und danach ist es wichtig, sich mit BIPOC zu solidarisieren. Racial Profiling darf in Zukunft einfach auch kein Problem mehr sein. Und jetzt hören wir gleich, passend zu unserem momentanen Skype-Problem wegen Corona, weil wir über Skype senden, da können wir nur sagen, fuck Skype und auch fuck the police von NWA. Und später hört ihr auch noch komplett Ansu Bomberjacken.
Bonn FM Spezial. Hip-Hop Tuesday.
Manche RapperInnen unterstützen Polizeireform und Shireen David kommt Anzeige wegen Videodrehs. Viele amerikanische KünstlerInnen haben sich dafür ausgesprochen, die Personaldaten der New Yorker Polizei einsehbar zu machen. Unter anderem teilten die Migos, Megan Thee Stallion, Meek Mill oder Nas einen offenen Brief, der fordert, dass Section 50A abgeschafft werde. Dieser Paragraph besagt, dass die persönlichen Informationen der Polizei nicht mehr öffentlich einsehbar sind. Der Plan, die Daten der Beamten öffentlich einsehbar zu machen, entstand als Antwort auf Gewalttaten, die selten zu Gericht oder verurteilt werden. Die Rapperin Shireen David erhielt mehrere Anzeigen aufgrund eines Videodrehs, der von der Polizei aufgelöst wurde. Bei der Produktion des Musikvideos für ihren Song Hose Up, G's Down war sie mit über 70 Menschen in einer Villa in Berlin anwesend. Die Polizei bestätigte auf Twitter, dass die Nachbarn sich über die laute Musik beschwert haben, weshalb der Videodreh aufgelöst wurde. Da die Abstandsregelungen der Corona-Vorschriften nicht eingehalten wurden, bekamen alle Anwesenden eine Anzeige, die Shireen David stolz auf ihrem Instagram-Kanal präsentierte. Das waren die Hip-Hop-News mit Vincent Miller.
Bonn FM. Studentisch, authentisch.
Ein großer Teilaspekt von Rassismus, der spätestens zur Karnevalszeit immer wieder Thema ist, ist die kulturelle Aneignung. Darüber, was das ist und inwiefern das auch mit Hip-Hop zu tun hat und da ein großes Problem ist, wollen wir jetzt mit BonnFM-Reporterin Nicole Meck mal besprechen. Aber was genau ist kulturelle Aneignung überhaupt?
Kulturelle Aneignung ist ein sehr, sehr großer Begriff mit ganz vielen verschiedenen Definitionen. Und für verschiedene POC hat es auch eine ganz andere Bedeutung. Und deswegen müssen viele Stimmen etwas dazu sagen können und gehört werden. Und deswegen ist es kein wirklich fest eingegrenzter Begriff. Aber sehr, sehr stark verallgemeinert kann man sagen, dass das kulturelle Aneignung ist, wenn privilegierte Gesellschaftsgruppen, also eigentlich in der Regel weiße Menschen, Traditionen anderer Kulturen, die nicht die gleichen Privilegien genießen, übernehmen. Also das ist zum Beispiel, wenn weiße Menschen Cornrows oder Dreadlocks tragen. Das sind Frisuren, für die People of Color diskriminiert wurden. Und sie bedienen sich dadurch ja afrikanische Kultur, ohne Diskriminierung, Rassismus oder Gewalt erfahren zu müssen. Und das passiert eigentlich in allen kulturellen Bereichen und ebenso auch im Hip-Hop.
Hip-Hop ist hier das richtige Stichwort, denn dafür interessieren wir uns am meisten. Hast du denn da ein paar konkrete Beispiele von kultureller Aneignung und besonders bezogen auf den Deutschrap natürlich?
Also erstmal Hip-Hop generell ist ein konkretes Beispiel für kulturelle Aneignung, wenn man es so nimmt, weil es ja unter anderem von afroamerikanischer Bluesmusik und jamaikanischem Toasting, also einer Art Sprechgesang, abstammt. Und deshalb wird sehr oft diskutiert, ob Hip-Hop, der von weißen Menschen gemacht wurde, dass Hip-Hop-Styles, die von weißen Menschen übernommen werden, überhaupt in Ordnung sind und ob das nicht auch schon eine Form von kultureller Aneignung ist. Was mir jetzt in Bezug zu Deutschrap direkt eingefallen ist, sind die Blackfishing-Vorwürfe gegen Shireen David, die eigentlich immer wieder mal Thema sind.
Das höre ich auch immer extrem viel auf Instagram und auf Twitter, dass sie dafür mainly so kritisiert wird. Aber was ist da das genaue Problem? Kannst du überhaupt nochmal so ein bisschen Blackfishing erläutern?
Ja, genau. Und das kommt ja immer wieder hoch. Und Shireen David hat zum Beispiel einmal in einem Video zu ihrer Single On Off, die vor einem Jahr ungefähr erschienen ist, sich so geschminkt und gestylt, dass sie quasi wie eine schwarze Frau aussieht. Und das ist eben auch eine Form kultureller Aneignung. Sie soll auch die Ästhetik, also zum Beispiel den Körperbau oder den Stil von Nicki Minaj sehr doll kopieren, ohne wirklich die Inspiration und was hinter diesem Style steckt, wirklich zu würdigen. Und sie profitiert ja auch sehr von diesem Look, sie hat unfassbar viel Erfolg damit, kriegt aber die negativen Aspekte, wie jetzt zum Beispiel Diskriminierung oder Rassismus, nicht wirklich mit.
Shireen David hat ja schon mehrere Shitstorms ausgelöst, aber das ist sicherlich einer der kontroversesten. Und dann frage ich mich, hat sie sich dazu denn auch mal irgendwie geäußert?
Ja, schon. Also nachdem diese Kritik hochkam, nachdem dieses Video released wurde, hat sie gesagt, dass es nicht ihre Absicht ist, jemanden damit zu verletzen. Und sie hat gesagt, dass die dunkle Haut und diesen Style und die modischen Aspekte, die damit einhergehen, immer schon sehr schön fand. Aber sie hat eben auch gesagt, dass sie die Kritik nicht versteht, weil sie nicht nachvollziehen kann, was negativ daran sein könnte, dunkle Haut zu haben oder
Im Hip-Hop und auch in Deutschrap ist kulturelle Aneignung ein ziemliches Problem, über das wir auch eigentlich öfter sprechen müssten. Vielleicht können wir alle auch mal ein bisschen drüber nachdenken, wo die Musik, die wir hören oder auch manche Styles, die wir sehr feiern, überhaupt herkommen. Danke an Nicole. Und wir hören jetzt von Mr. Motherfucking Expire. Das war Fuck Donald Trump von Nipsey Hussle und ihr hört immer noch den Hip-Hop Tuesday. Fuck Donald Trump war auch ein Hashtag, den man ziemlich oft auf Twitter gesehen hat oder immer noch sieht. Und oft ist die Twitter-Welt so eine seltsame Parallelwelt, in der die Trending Topics etwas so ein bisschen über die aktuelle Lage sagen, aber auch gleich ganze Karrieren beenden wollen mit der sogenannten Cancel Culture. Und Hashtag Doja Cat is Over Party war einer der Hashtags, der in den letzten Wochen auf Twitter durch die Decke gegangen ist. Die amerikanische Rapperin Doja Cat mit südafrikanischen Wurzeln wurde schon öfter mal für ihr problematisches Verhalten auf Twitter und ihre Aussagen kritisiert. Aber bisher ist eigentlich nie so richtig was passiert. Ganz im Gegenteil kann man sagen, dass Doja Cat große Features hatte und ziemlich viel Erfolg hatte, jetzt mit Nicki Minaj und Nummer 1 Hits gelandet hat. Aber jetzt wurde Doja Cat kritisiert für den Track Didn't Do Nothing, den sie 2015 veröffentlicht hatte. Der Song der Name vom Song ist eine veröffentlichte Kurzform von dem englischen Satz Did Not Do Nothing, der oft von afroamerikanischen Familien gesagt wird, nachdem einer ihrer Verwandten ein Opfer von Polizeigewalt wurde. Also es ist ein sogenannter Racial Slur und dieser wird eben oft von weißen radikalen Rechten in Amerika benutzt. Und es gibt im Deutschen nicht so einen ähnlichen Begriff. Am ehesten könnte man das mit einem rassistischen mit einer rassistischen Form vom Wort Tunichtgut vergleichen. Und in ihrem Track Rap Doja Cat, wie wenig kann ein Tunichtgut tun, wenn ein Tunichtgut nichts tut? Wie viel Geld könnte ein Tunichtgut machen? How much money could a Dindo make if a Dindo did all the things that you wish to? How much nothing could a Dindo do if a Dindo didn't do nothing? How much money could a Dindo make if a Dindo did all the things that you wish to? How much nothing could a Dindo do if a Dindo didn't do nothing? Doja Cat hat sich auch bereits entschuldigt auf Instagram in einem Post und in einem Live und sagt, dass sie selbst den Begriff vereinnahmen wollte, weil sie selbst sehr oft so genannt wurde. Und das heißt, sie wollte eigentlich dem Wort die Macht nehmen. Aber viele ihrer Fans wollen jetzt den Song trotz ihrer Entschuldigung nicht mehr hören, beziehungsweise verzeihen ihr nicht, dass sie ihn überhaupt gemacht hat. Und der Hashtag Doja Cat is Over Party trendet. Unangebracht ist der Song eigentlich schon immer, kann man sagen, aber besonders im momentanen Kontext der Black Lives Matter Bewegung stellt sich Doja damit eben vielleicht nicht aktiv, aber passiv auf die andere Seite vom Konflikt. Und meiner Meinung nach gibt es durchaus Möglichkeiten, Diskriminierung und Rassismus zu entkräften in Musik, und das zeigen Beispiele wie Joyner Lucas, der I'm Not Racist gemacht hat und damit auch noch ein bisschen versöhnlich war in dem Track. Aber hier fehlt irgendwie der Kontext und die Prämisse kommt auch überhaupt nicht durch. Deswegen, wir möchten uns über Insta mit euch auch austauschen, was ihr dazu denkt. Also schreibt uns @bonfm zum Thema Rassismus im Hip-Hop.
Ich war am Samstag auf der America We See You Demo an der Deutzer Werft in Köln und dort konnte man immer wieder den Song Changes von Tupac hören.
Wir alle kennen ja Tupac und wahrscheinlich auch diesen Song, aber was ist denn die genaue Bedeutung von diesem Song für die Community?
Tupac ist natürlich eine unumstrittene Figur in der Hip-Hop-Community. Und der Song handelt von der Armut und der Polizeigewalt gegen Schwarze, die sich vor seinen Augen abspielt. Dementsprechend fordert er immer wieder, dass es Veränderungen, also Changes braucht, weil es sie bis jetzt noch nicht gegeben hat. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. Auch in Deutschland kommt es natürlich leider immer wieder zu rassistisch motivierter Polizeigewalt. Am bekanntesten ist da wahrscheinlich der Fall Uri Jallo, der 2005 in Polizeigewahrsam verbrannte. Auch der Rapper Haftbefehl mit türkischen Wurzeln beschreibt seine Erfahrungen mit der Polizeigewalt. Hier zum Beispiel einmal in seinem Track Copkiller aus dem Jahr 2015. Und sie prügeln auf uns ein mit dem Knüppel. Bitte in die Rippen, Pfefferspray,
100 Milliliter. Vor den Augen von den Zivilisten mitten in der City. Ich meine, dieser Song, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber wie sieht es aktuell in der Rap-Szene aus? Es gab doch schon auch ein paar neue Songs über Polizeigewalt.
Wie der Fall George Floyd gezeigt hat, ist Polizeigewalt längst kein Thema der Vergangenheit. Das Hip-Hop-Duo Run the Jewels trifft dann mit ihrem kürzlich erschienenen Album RTF4 genau den Nagel auf den Kopf. Darauf äußern sich der Rapper Killer Mike und der Rapper und Producer LP wie auf ihren bisherigen Veröffentlichungen wieder politisch.
Wie wird Polizeigewalt und Rassismus denn auf dem Album behandelt?
Wenn man sich den Song Walking in the Snow anhört, dann ist das fast schon eine traurige Vorhersage. And you so numb, you watch the cops choke out a man like me. Until my voice goes from a shriek to whisper, I can't breathe. Der Song wurde bereits letztes Jahr aufgenommen und I Can't Breathe war eigentlich eine Anspielung auf Eric Garner, ebenfalls ein Afroamerikaner, der 2014 bei einem gewalttätigen Polizeieinsatz gestorben ist. Kurz vor dem geplanten Release dann, dem 5. Juni, sind die Zeilen plötzlich wieder brandaktuell und so haben die zwei sich dazu entschieden, das Album bereits am 3. Juni, 2 Tage früher zu veröffentlichen. In ihrem Statement dazu sagen sie dann sinngemäß: Auf der Welt passiert so viel Bullshit, also habt ihr hier etwas, was ihr anhören könnt, während ihr damit klarkommt. Wir hoffen, ihr habt Freude daran.
Das ist sehr schön, dass das Album auch noch früher kommt. Wo finde ich das denn?
Man kann das komplette Album auf runthejewels.com herunterladen. Der Download ist dabei gratis. Alle freiwilligen Spenden gehen aber an das Mass Defense Program, ein Bündnis, das politischen Aktivisten rechtlichen Beistand leistet. Ab dem 18. September ist das RTJ4 dann auch analog erhältlich.
Vielen Dank an unsere Bonn-FM-Reporterin Andrea, die heute über Run the Jewels und Polizeigewalt in Hip-Hop-Lyrics gesprochen hat.
Kinder aus der dritten Welt werben mit ihrem Zeug rum. 09 Klumpen in Mülltonnen gebunkert in den Dosen von Pullmull. Zwar keine Blitz im Mund, doch dafür haben wir ein Herz aus Gold. Cracksteine Brüder haben immer noch den Mund voll.
Habt ihr es erkannt? Auf diesem Track verstellt er noch nicht mal seine Stimme und er nutzt Autotune. Also man erkennt ihn fast nicht. Das sind natürlich keine typischen Hafti-Tracks, aber es wirkt auch nicht, als hätte er es von irgendjemand anderem kopiert. Leider hat das Album meiner Meinung nach das typische Deutschrap-Problem, und zwar wurden die besten Songs schon vorher als Single released. Ich finde, dass Rücken an der Wand der beste Song ist, der kam allerdings auch schon im März raus. Dadurch wird dann so ein Release leider weniger spannend. Ich finde das Album aber trotzdem sehr gut und ihr dürft euch jetzt Conan und Xenia. Xenia von dem weißen Album von Haftbefehl anhören.
'90/60/111 von Shirin David, über die wir gerade schon ein bisschen geredet haben in einem anderen Kontext. Aber das war eine ihrer drei neuen Singles, die erschienen sind. 90/60/111, Conan und Xenia und Hose Up, G's Down. Was, falls ihr euch daran erinnert, 2006 kam ein Snoop Dogg Song raus mit G's Up, Hose Down. Und sie hat den feministischen Twist gemacht, und zwar den Gegensatz zu G's Up, Hose Down, was nämlich eigentlich heißt, Pimps oder Gangster sollen on top bleiben und Kontrolle über die, in Anführungszeichen, Hose haben. Das soll ursprünglich auch von Zuhältern kommen, die damit sagen wollten, wir haben die Frauen unter Kontrolle und die machen was für uns, sie verdienen Geld für uns sozusagen.
Unterschied zu Super Size, finde ich. Sie hat jetzt auch das Feature mit Haftbefehl. Das heißt, irgendwie kommt sie langsam im Mainstream an. Sie hat scheinbar erfahrene Unterstützer. Und sie scheint auch Wissen über Hip-Hop zu haben, weil sie auch immer wieder Referenzen zu Oldschool-Klassikern einbaut oder wie du gerade schon gesagt hast, zu Hose Up, G's Down. Aber ich muss sagen, ich habe bei ihrer Musik immer noch einen bitteren Beigeschmack, weil das für mich halt alles nicht so echt wirkt. Es wirkt für mich irgendwie wie ein großes Musikprojekt, wo viele Leute hinterstehen und nicht wie so der typische Hustle, den man vielleicht gern hätte, wo man im Zug noch Texte schreibt und die dann zu Hause einrappt.
Ich glaube auch, dass das einfach auch ein Ding bei Deutschrap ist, dass viele Authentizität wollen und viele wollen eben das Ursprüngliche, das, wie du sagst, der Hustle und Rap-Battles, und das haben wir aber öfter in der Szene nicht. Und bei Shirin David finde ich es tatsächlich eher angenehm, dass sie nicht auf irgendwas macht, was sie eigentlich nicht ist. Ich finde sie authentisch in dem, was sie ist, und zwar sie ist ein Produkt. Und das sollte jetzt nicht so klingen, wie es klingt, sondern sie sagt, ich mache das, ich bin ein Gesamtpaket, und sie bringt eben so ein bisschen diesen amerikanischen Glamour, die Vermarktung mit, und ich finde, das macht sie sehr gut. Und außerdem finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil andere Rapper haben auch Ghostwriter. Das ist dann eher so ein Kollabo-Ding. Wir haben zusammen daran gearbeitet. Aber dadurch, dass Shirin so transparent damit ist und einfach so wirkt, dass sie perfektionistisch ist und mit einem Team dran arbeiten möchte, finde ich das eigentlich kein Problem. Aber falls ihr euch auch nochmal eine Meinung bilden wollt über ihren Track und über einen ihrer neuesten Hose Up, G's Down, dann hört bei uns rein.
Ich bin Ende Mai auf Twitter über eine neue Rapperin gestoßen, die mich sehr interessiert hat. Ihr Name ist Tabby Pilgrim und sie hat jetzt ihr erstes Album Pilgerreise geschrieben. Sie ist eine ziemliche Newcomerin und wohnt aktuell in England, und trotz Corona konnten wir uns dann über Skype noch zusammensetzen und ein Interview aufnehmen, und das haben wir jetzt einmal hier für euch im Petto.
Viele Kilometer von mir entfernt, jenseits des Ärmelkanals, sitzt die liebe Tabea, die mit ihrem Projekt Tabby Pilgrim jetzt angefangen hat, Musik zu machen. Denn ihr erstes Album Pilgerreise ist am 22. Mai erschienen. Hallo Tabea.
Hi.
Sehr schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr gerne. Du bist ein bisschen was Besonderes. Du bist eine waschechte Newcomerin. Das gibt's heute gar nicht mehr so oft, weil die meisten Leute haben schon mal kleinere Musikprojekte gemacht oder die kennt man von irgendwo. Und Pilgerreise ist wirklich dein allererstes Album. Neben zwei Rap-Singles, die du vorher schon rausgebracht hast, und noch einer Pop-Single. Sehe ich das richtig oder hast du vorher auch schon in irgendeiner Form mal Musik gemacht?
Ich mache schon länger Musik auf YouTube. Also ich glaube auch schon seit ich... Also effektiv bin ich schon, seit ich 12 Jahre alt bin, auf YouTube. Aber ich habe das nie irgendwo anders, irgendwie auf Spotify oder so, veröffentlicht. Und ich war auch nie so richtig dahinter. Also das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass man offiziell was von mir hören soll.
Ja, auf YouTube kennt man dich vielleicht durch deine Alligator-Medleys. Tatsächlich habe ich die auch früher mal gehört. Und dann gemerkt, ah krass, es ist die gleiche Person. Mhm. Also das hast du vorher gemacht. Und jetzt machst du selber Musik. Wie ist das gekommen, dass du von einem Medley und von anderer Musik jetzt zu deinem eigenen Album übergegangen bist?
Also, ich habe ja so ein Tribute irgendwann nach den Medleys geschrieben, Hauptsache Content. Und als ich das geschrieben habe, habe ich realisiert, wie viel Spaß es mir tatsächlich macht, selber solche Texte zu schreiben. Eigentlich bin ich gar nicht in dieser Deutschrap-Szene drin, null. Aber dann hatte ich plötzlich so Bock daran, dass ich dann noch mehr Texte geschrieben habe. Und dann ist es irgendwann jetzt so passiert.
Was man herausfindet, ist, dass du deinen Unterhalt als Synchronsprecherin verdienst und auch als eine Person, die Hörbücher liest. Ich hatte auch das Gefühl, auf deinem Album spielst du relativ oft mit deiner Stimme. Hilft dir deine Ausbildung auch dabei, Musik zu machen?
Würde ich schon sagen. Also es spielt auf jeden Fall alles irgendwie ineinander über. Bei so Sprechgesang-Genres ist es ja sowieso sehr hilfreich, irgendwie eine Art Schauspiel-Hintergrund zu haben. Und ich glaube, es hilft sich irgendwie beides gegenseitig.
Ja, Schauspielhintergrund und Sprechgesang, das bringt mich wieder zurück zu Herrn Alligator. Du zeigst dich ja relativ offen als Alligator-Fan, schon alleine wegen den Covern. Lässt du dich auch vom Sound her von Alligator beeinflussen, beziehungsweise hast du selber das Gefühl?
ja, ich habe schon das Gefühl. Ich bekomme es auch sehr oft gesagt und ich verstehe auch total, wo es herkommt. Ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass ich da beeinflusst werde. Aber ich glaube, es ist auch normal, dass man als Musiker, gerade wenn man neu anfängt, sich von den Künstlern beeinflussen lässt, musikalisch, die man auch selber gerne hört. Also das würde ich gar nicht dementieren.
Machst du dir da irgendwie ein bisschen Sorgen, dass das deinem Ruf schaden könnte, wenn man sagt, ja, das klingt ja wie Alligator?
Na, Sorgen mache ich mir nicht. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwann ein bisschen vorbeigeht und ich vielleicht noch mehr meinen eigenen Stil entwickle oder die Leute akzeptieren, dass ich auch meine eigenen Sachen mache. Aber wie gesagt, ich verstehe, wo es herkommt und ich glaube, das wird auch erstmal noch mal eine Weile mich begleiten und das ist auch in Ordnung. Ich hab mich damit abgefunden.
Hat Alligator dich denn bemerkt?
Nach dem Hauptsache-Content-Lied damals haben wir kurz auf Instagram geschrieben. Seitdem habe ich, glaube ich, nichts mehr von ihm gehört. Er weiß, dass ich existiere.
Meinst du, da ist in der Zukunft vielleicht auch ein Feature drin?
Wäre geil,
ein Plan,
ne?
Oder ein Ziel von dir?
Es wäre ein Wunsch. Ich werde mir das jetzt nicht als Ziel setzen oder ich habe mir das jetzt auch nicht als Ziel gesetzt. So, ich mache jetzt ein Album, damit ich irgendwann mal ein Alligator-Feature machen kann. So ist es nicht. Aber wenn es passiert, sage ich nicht nein.
Also würdest du sagen, dass deine Aussagen bei Hauptsache Content, die ja dann doch ein bisschen komödiantisch überspitzt waren, nicht stimmen, dass du sagst, ich möchte Musik machen, damit ich irgendwann berühmter bin als du oder so berühmt bin wie du?
Nee, tatsächlich genau das Gegenteil. Also bei Hauptsache Content habe ich so ein bisschen die Sachen verarbeitet, die mir immer vorgeworfen wurden in den Kommentaren zu den Medleys, nämlich dass ich das alles nur mache, um die Aufmerksamkeit zu erregen von Alligator. Und ich bin kein großer Fan von diesem Personenkult und diesem Fangirl-Gehabe. Und dann habe ich das ein bisschen überspitzt wiedergegeben.
In deinem ersten Song, PSA, ist das, sollte ich es so sagen oder ist es PSA?
PSA, international sind wir hier unterwegs.
Und wofür steht das?
Public Service Announcement.
Ah, okay. Ja, bei PSA, da hast du ja so ein sehr kritisches, lyrisches Du, das du irgendwie immer ansprichst, so ja, wie man das im Battle-Rap normalerweise tut. Und dieses lyrische Du, das akzeptiert dich nicht so richtig im Hip-Hop. Und du nimmst schon so ein paar Sachen vorweg. Wurdest du mit solchen Kommentaren schon konfrontiert oder ist das nur so eine Einschätzung?
Nee, also solche Kommentare bekomme ich definitiv häufiger. Auch, also sobald ich mit irgendwas, was in Richtung Rap ging, damals angefangen habe, habe ich direkt Kommentare bekommen. Frauen gehören nicht ins Hip-Hop-Business oder das, was du machst, ist kein Rap oder hör auf, andere Rapper nachzumachen. Also das ist schon vorhanden.
Und wurde das jetzt mehr oder weniger nach dem ersten Album?
Bisher weniger. Also ich habe bisher fast ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen, wofür ich sehr dankbar bin und bin sehr begeistert von dem ganzen Feedback.
Erzähl mal so ein bisschen allgemein von den Reaktionen. Gibt es da irgendwas, was besonders erwähnenswert wäre?
Es war ziemlich aufregend. Fat Tony hat es geteilt in seiner Story. Das fand ich natürlich sehr, sehr spannend. Es haben auch viele Leute auf Twitter, die ich sehr wertschätze, so ein Ralf Ruth oder so ein Krieg und Freitag haben das geteilt. Das ist mir immer sehr, es fühlt sich sehr schön an, wenn Leute, die du selber wertschätzt, auch deine Kunst irgendwie teilen.
War es denn eine Überwindung für dich, jetzt mit einem eigenen Album und mit einem ganzen Konzept so in die Öffentlichkeit zu treten?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man öffnet sich ja dann nicht nur für Kritik, sondern man zeigt irgendwie auch der Öffentlichkeit so seine, nicht verletzliche Seite, aber irgendwie eine persönliche Seite. Und Leute, die mich kennen, wissen, dass ich jetzt nicht ein besonders offener Mensch bin. Darum war es schon eine Überwindung für mich. Aber rückblickend bin ich froh, dass ich es mich getraut habe, weil ich das schon lange überlegt hatte, das mal zu machen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft.
Gib uns mal so einen kleinen emotionalen Einblick, wie das für dich war am Release-Tag oder so in den Tagen und Wochen davor.
Ich war ziemlich gechillt eigentlich die ganze Zeit, bis dann so zwei Tage vorher habe ich dann realisiert, okay, das ist dann jetzt am Freitag halt wirklich draußen und dann habe ich so ein bisschen Panik bekommen. Und am Release-Tag selber, es war relativ antiklimaktisch. Ich saß hier allein in meinem Wohnheimszimmer und ja, war auf Twitter.
Wie lange planst du das Ganze denn schon? Beziehungsweise wie lange hast du an dem Album überhaupt dran gesessen?
Ich glaube, über das letzte Jahr verteilt habe ich immer wieder daran gearbeitet. Also ich weiß noch, das erste Lied, das war Blutsehend, das ich geschrieben habe. Das habe ich letzten Frühling geschrieben. Und ansonsten, also das letzte Lied, was ich geschrieben habe, das kam erst 3 Wochen vor Release dazu oder 2 Wochen. Also es war alles sehr, sehr verteilt.
Cherry Pilgrim mit Blut sehen und mit genau der habe ich auch in der letzten Woche ein kleines Interview geführt. Der zweite Teil, den hört ihr jetzt. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, könnt ihr natürlich auch alles auf unserer Website nachhören.
Wenn ich jetzt mal mir das Album angucke, es heißt ja Pilgerreise. Mhm. Pilgerreise klingt für mich sehr nach einem Konzeptalbum. Und du sagst ja auch am Anfang, ich nehme euch mit auf meine Pilgerreise. Mhm. Ist das auch ein Konzeptalbum?
Das ist eine gute Frage. Ich bin großer Fan von Konzeptalben, das hast du schon ganz gut rausgefunden. Ich bin, glaube ich, nicht in der Lage, da ein richtiges Konzeptalbum draus zu machen, besonders weil es auch nur 8 Songs sind. Also ich glaube, da müsste schon ein bisschen mehr hinterstehen. Ich habe ein bisschen versucht, da ein Konzept reinzubringen. Ich habe das ja auch mit diversen YouTube-Videos angeteasert, wo ein bisschen ein Konzept hintersteckt und die Lieder sind auch alle in bestimmten Art und Weisen miteinander verbunden, was man vielleicht beim ersten Mal hören nicht unbedingt mitbekommt, aber dann vielleicht beim zweiten Mal hören oder dritten Mal. Also ich habe schon ein bisschen versucht, da einen roten Faden durchzuziehen, aber es ist vielleicht eher ein Konzeptchen.
Und was würdest du sagen, wo führt deine Pilgerreise jetzt hin?
Oh Mann, das ist so eine Frage, die mich direkt in eine Identitätskrise stürzt. Ich habe keine Ahnung. Es ist sowieso alles sehr unsicher im Moment. Nicht nur hier mit der sozialen Situation, sondern auch mit meiner beruflichen Situation. Ich weiß nicht mal, wo ich in 2 Monaten lebe. Also es ist wirklich, ich lebe einfach in den Tag hinein und mach nur das, worauf ich Bock habe. Und dann hoffe ich, dass es irgendwie funktioniert.
Und woran liegt das, dass es bei dir so unsicher ist?
Die ganze Corona-Situation hilft der ganzen Sache nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie mein Studium weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich mir die Miete in London leisten kann. Und ich bin ja selbstständig unterwegs. Ich bin selbstständig musikalisch unterwegs und selbstständig als Synchronsprecherin. Und da ist es natürlich auch immer schwierig, Jobs im Voraus zu planen. Also es geht natürlich einfach gar nicht. Darum kann man, glaube ich, gar nicht so wirklich sagen, wo ich mich sehe in Zukunft.
Als erstes Album sollte man ja eigentlich so die Künstlerin und die Musik und so in ihrer Essenz widerspiegeln. Glaubst du, das ist dir gelungen? Also ist dieses Album so 100% du?
Ich hoffe es. Ich habe versucht, eine gute Mischung aus irgendwie persönlichen Sachen mit reinzubringen und Sachen, die mich vielleicht nerven oder Sachen, die ich denke. Ich glaube, es ist eine gute Portion von meinem Humor drin und von irgendwie meiner Ironie. Ich hoffe, dass die Leute das so sehen, dass es tatsächlich irgendwie ein Album von mir ist und nicht von anderen Leuten abgekupfert.
Wie entstehen denn so deine Songs? Ich meine, es gibt ja da unterschiedliche Themen von skandinavischen Möbelhäusern bis hin zu Kapitalismuskritik oder irgendwelchen Ereignissen im Supermarkt. Wie kommt das alles zusammen und wie setzt du dich dann dran, das Ganze zu schreiben?
Es sind so kreative, ich habe so kreative Tage. Also ich laufe jetzt nicht durch die Welt und sehe eine Sache und denke mir, oh, da könnte man aber ein super Lied drüber schreiben, sondern es sind so Dinge, die mir spontan auffallen und dann kommen mir plötzlich tausend Ideen und dann schreibe ich 5 Stunden am Stück ein Lied. Und die Themen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie ich auf die Themen gekommen bin. Das sind einfach so passiert. Das sind irgendwie Sachen, die mich in irgendeiner Art und Weise berührt haben oder interessiert haben und dann, die ich cool genug fand, um mich damit zu beschäftigen.
Jetzt kommen wir zu einem ganz schwierigen Thema,
Oh.
das du auch schon in PSA ansprichst. Du hörst kein Rap privat.
Nee, so wirklich. Also ich war nie so richtig in dieser Szene drin. Ich weiß auch gar nicht, wie ich an Alligator gekommen bin. Ansonsten, ich bin eigentlich mehr so Punk-Metal in die Richtung,
Ah, krass.
was ich natürlich gar nicht in meiner Musik verarbeite.
Ja, was ist denn so deine Einschätzung jetzt? Würdest du dich denn auch mit anderen Menschen aus dem berühmt-berüchtigten Rap-Game beschäftigen?
Nee, ich glaube, ich bin da einfach ungebildet in der Hinsicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall gerade mal dabei, mich mehr mit Leuten zu beschäftigen. Einfach nur, um auch mehr andere Einflüsse zu holen. Also ich habe natürlich auch mal anderen Rap gehört, so ist es nicht, aber ich bin da nicht so, ich habe mich nie so richtig dahinter geklemmt. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall hilfreich, also für Inspirationen und auch für, naja, hauptsächlich für Inspiration.
Also lernst du jetzt so ein bisschen.
Ich lerne jetzt, ja. Ich setze mich jetzt jeden Tag eine Stunde hin und lerne Rap.
Ich glaube, man kann dem einfach sehr schlecht entfliehen, wenn man einmal, das ist so ein bisschen wie so Kartells, wenn du einmal was mit denen zu tun hast, dann bist du halt drin. Und wenn du
Ja.
einmal ein Hip-Hop-Album droppst, dann bist du halt im Rap-Game.
Das ist vielleicht auch gut so. Es ist auch nicht so, dass ich keinen Bock habe, mich mit Rap zu beschäftigen. Es war irgendwie bisher einfach nicht Teil von meiner Welt.
Wenn man sich ja deine Social Media Accounts anguckt, also Instagram und Twitter, dann fällt einem auf, das ist jetzt kein Künstler-Account, das ist noch ein privater Account. Würdest du das ändern wollen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe keine Lust, dieses Künstler-Dasein von meinem Privaten zu trennen. Also nicht oder nicht besonders krass. Ich glaube, da bin ich nicht die richtige Person für.
Aber könnte das nicht hilfreich sein? So was Promo und Image angeht.
Ja, also bestimmt könnte das hilfreich sein. Ich bin mir auch, also ich verstehe auch, warum Leute das machen. Ich meine nur, dass es für mich persönlich, dass ich da irgendwie keinen Bock drauf habe. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es mir wichtiger, einfach auch zu zeigen, wer ich vielleicht persönlich bin, anstatt das so krass voneinander zu trennen.
Möchtest du mit Musik Geld verdienen? Ist das ein Anspruch von dir?
Nee, nicht wirklich. Also es ist wieder so eine Sache. Es wäre cool, wenn es passiert, aber habe es nicht nie mit dem Ziel, Geld damit zu verdienen, angefangen.
Also Management, Label und sowas, professionelles Studio, das fällt alles weg für dich?
Es fällt nicht weg, aber es ist keine Priorität. Also ich ziel jetzt nicht darauf, unbedingt bei einem Label unter Vertrag zu kommen.
Und wenn jetzt ein Angebot käme?
Dann würde ich mir das angucken. Ich sage nicht, dass ich Nein sagen würde. Ich sage nicht, dass ich Ja sagen würde. Ich versuche da wirklich so planlos wie möglich ranzugehen. Es ist vielleicht dumm, aber ich mache es trotzdem.
Ja, vielleicht musst du auch erstmal ein bisschen lernen, welche Labels denn überhaupt gut sind.
Das auch. Man hört ja viele Horror-Stories von Labels. Ich
Ja, in
weiß
der
auch gar
Tat.
nicht, es gibt ja auch viele Leute, die lieber selbstständig sein, also bleiben wollen in ihrer Musik, weil sie keinen Bock auf ein Label haben. Könnte auch sein, dass ich da eine von diesen Personen bin. Dafür kenne ich mich leider einfach viel zu wenig in der Musikbranche aus.
Wie geht's jetzt weiter mit der Musik? Schreibst du schon wieder was Neues oder lässt du das jetzt erstmal so ein bisschen ruhen?
Ich schreibe nebenbei schon wieder neue Sachen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, das nicht mehr mit dem Ziel zu machen, ein Album zu schreiben. Also ich werde jetzt nicht sagen, dieser Song ist für mein nächstes Album, sondern ich schreibe einfach Songs und pack die dann am Ende zu einem Album zusammen. Weil sonst mache ich mir nur selber Stress, dass ich irgendwas fertig bekommen muss. Und da habe ich keine Lust mehr drauf.
Okay, also machst du das so ein bisschen um dich selbst, um vielleicht den Druck so ein bisschen rauszunehmen?
Ja, genau. Ich habe gemerkt, jetzt vor dem Album, als dann die Deadlines irgendwie näher rückten, dass ich dann sehr schnell die Lust daran verloren habe, weiter daran zu arbeiten. Und das möchte ich so gut wie es geht vermeiden.
Ich brauche am Ende noch so ein bisschen Fanservice, weil wir sind ja ein Bonner Medium. Sag mal, was du mit Bonn verbindest.
Ich hab mich an der Uni Bonn beworben. Ich wollte eigentlich studieren. Das war meine erste Wahl. Und dann haben sie mich abgelehnt für eins meiner Fächer. Und dann bin ich nach Düsseldorf gegangen. Das verbinde ich hauptsächlich damit.
Ja, das ist sehr schade, sonst hätten wir jetzt auch vielleicht unter anderen Umständen ein Interview führen können.
Ja.
Ja, also Tabea, ich hoffe, dass wir noch weiterhin Musik von dir bekommen und dass deine Zukunft auf jeden Fall musikalisch bleibt.
Vielen Dank.
Das war Spiegelbitch von Tavi Pilgrim, mit der wir vorhin auch ein Interview hatten. Und wir verabschieden uns für heute schon wieder von euch. Vincent, möchtest du noch Abschiedsworte sagen?
Es war heute viele wichtige Themen, über die wir gesprochen haben, insbesondere Rassismus. Das ist ein Thema, das uns alle angeht, und zwar nicht nur jetzt, wo es viel mediale Aufmerksamkeit bekommt, sondern auch immer. Und gerade im Hip-Hop ist das natürlich auch immer ein großes Thema gewesen. Und dementsprechend werden wir auch euch da weiter auf dem Laufenden halten und nicht aufhören, über Rassismus im Hip-Hop zu berichten.
Und wir wollen das auch natürlich dann, dass es weiter online ist. Deswegen könnt ihr es auch immer noch jederzeit auf unserer Website nachhören oder auf NRVision. Noch schön mit der kompletten Musik, falls ihr ein paar neue Tracks auch zur Black Lives Matter Bewegung hören wollt. Und an den Mikros für euch waren und Clara Schulz. Und jetzt hört ihr Tupac mit Changes.